Hallo, schön, dass du dabei bist für unsere heutige Vertiefung.
Hallo.
Wir tauchen heute gemeinsam ein in die Welt der juristischen Falllösung. Du hast uns ja Auszüge aus diesem Leitfaden mitgebracht, Tipps zur Lösung von Fällen.
Genau.
Und genau diese Strategien wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Unser Ziel, diese Tipps so aufzudröseln, dass du nicht nur eine klare Anleitung hast, Schritt für Schritt sozusagen, sondern auch das Warum dahinter verstehst.
Mhm.
Es geht darum, wie du systematisch und vielleicht auch etwas entspannter an diese doch oft kniffligen Aufgaben rangehen kannst. Okay, lass uns das mal auseinandernehmen.
Absolut. Denn gerade wenn Sachverhalte komplex sind, die Rechtslage vielleicht vielschichtig, dann kann so ein strukturiertes Vorgehen wirklich den Unterschied machen. Es geht darum, von Anfang an Klarheit zu schaffen, sich nicht zu verzetteln und eben Fehlerquellen systematisch zu minimieren. Man baut sich quasi ein stabiles Geländer durch diesen manchmal doch dichten Paragraphendschungel.
Das ist ein gutes Bild, das hilft schon mal. Fangen wir doch mal mit den allgemeineren Ratschlägen an, so zur Vorbereitung, die dein Material da gibt.
Gerne.
Da wird ja direkt zu Beginn auf zwei Wege hingewiesen. Fälle in der Gruppe bearbeiten und alleine arbeiten.
Stimmt.
Und im Text steht ja sogar die explizite Warnung, bitte unterschätzen Sie diese Möglichkeit nicht. Also bezogen auf das gemeinsame Lernen. Warum wird das so betont? Ist das nicht eigentlich, Standard im Studium?
Ja, es wird oft empfohlen. Aber die bewusste Nutzung von beiden, also als sich ergänzende Strategien, das wird vielleicht doch unterschätzt.
Ach so.
Was hier faszinierend ist, ist die Betonung dieser Synergie. Also beide Ansätze haben wirklich einen ganz spezifischen, fast unverzichtbaren Nutzen. In der Gruppe, da erlebst du halt diesen Vorteil der verschiedenen Perspektiven. Das ist unschätzbar. Jemand anderes sieht vielleicht einen Punkt, den du übersehen hast, stellt eine Frage, die dein Verständnis auf eine neue Ebene hebt oder formuliert einen Gedanken, der dich weiterbringt. Es ist ein gemeinsames Ringen, oft auch ein fruchtbares Streiten um die beste Lösung. Das schärft die Argumentationsfähigkeit ungemein.
Okay, das leuchtet ein. Und die Alleinarbeit?
Die Alleinarbeit hingegen, das ist dann die Generalprobe. Quasi für die Prüfungssituation, Klausur, Examen, was auch immer. Da bist du auf dich allein gestellt? Musst dein Wissen abrufen, deine Gedanken strukturieren, zu Papier bringen, eben ohne dieses Sicherheitsnetz der Gruppe.
Verstehe.
Das deckt Wissenslücken viel direkter auf und du lernst Zusammenhänge wirklich eigenständig zu erkennen und zu formulieren, ohne äußere Impulse. Es ist also nicht entweder oder, sondern ein ganz gezieltes sowohl als auch. Das maximiert den Lernerfolg. Gruppe für Input und Diskussion, Alleinarbeit für die Vertiefung und die Selbstkontrolle.
Das macht Sinn, also die beiden Seiten derselben Medaille sozusagen.
Genau.
Dein Material gibt ja noch weitere Tipps in diese Richtung. Man soll aktiv das Gespräch suchen, nicht nur in der Lerngruppe, sondern auch mit anderen Kommilitonen und Dozenten.
Mhm.
Warum dieser zusätzliche Austausch, wenn man doch schon eine Gruppe hat? Und dann dieser Punkt der systematischen Zeitplanung mit Pausen und Erholung. Klingt erstmal logisch, aber wird das in der Praxis nicht oft vernachlässigt, weil der Druck so hoch ist?
Absolut, das wird oft vernachlässigt. Und genau deshalb ist die Erinnerung daran so wichtig. Der Austausch über die eigene Gruppe hinaus erweitert den Horizont nochmal. Andere Kommilitonen haben vielleicht andere Schwerpunkte gesetzt, andere Kurse gehört, bringen neue Ideen rein.
Okay.
Und Dozenten, ihre Rolle ist entscheidend. Die können nicht nur Fachfragen klären, sondern oft auch methodische Tipps geben. Typische Fehler aufzeigen oder einfach durch ihre Erfahrung helfen, den Blick fürs Wesentliche zu schärfen. Die sehen ja, wo Studierende oft Probleme haben. Also keine Scheu haben, diese Ressource zu nutzen.
Guter Punkt.
Und die Pausen und die Planung, das klingt banal, ist aber lernpsychologisch absolut essentiell. Lernen ist keine Frage der reinen Stundenzahl, sondern der Qualität.
Stimmt.
Das Gehirn braucht einfach Ruhephasen, um Infos zu verarbeiten, zu sortieren, im Langzeitgedächtnis zu verankern. Wer pausenlos durchpowert, überlastet sein Arbeitsgedächtnis und lernt paradoxerweise weniger effektiv. Man riskiert Ermüdung, Flüchtigkeitsfehler, im schlimmsten Fall ein Blackout.
Ja, das kennt man.
Eben. Systematische Planung mit realistischen Zielen und festen Pausen ist also keine nette Zugabe, sondern eine strategische Notwendigkeit. Um Überforderung vorzubeugen und langfristig fit und motiviert zu bleiben. Es ist ein Marathon, kein Sprint.
Okay, Das Fundament ist gelegt, also die richtige Lernstrategie und Planung. Aber was passiert, wenn ich dann wirklich vor dem konkreten Fall sitze? Der Leitfaden gibt ja eine sehr praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Ja, auf Seite 22 und 23.
Genau. Fangen wir an. Schritt 1 ist, das Fallbeispiel erstmal zügig durchlesen, Hauptproblem notieren. Dient wohl der ersten Orientierung, nehme ich an.
Exakt. Erstmal reinfinden.
Dann Schritt 2. Die Aufgabenstellung, also die Fallfrage, ganz genau lesen. Sich klar machen, was erwartet wird. Das ist ja fast wie beim Lesen der Spielregeln, bevor man loslegt.
Absolut kritisch, ja. Wissen, was das Ziel ist.
So, und jetzt Schritt 3, der mich besonders interessiert. Text und Aufgabenstellung nochmals gründlich analysieren und dabei alle relevanten Infos unterstreichen oder markieren. Und das, wie es heißt, bevor man mit dem Schreiben anfängt.
Mhm.
Hier wird's spannend. Man könnte ja denken, na gut, ich markiere halt ein bisschen was. Aber warum ist dieser Schritt so entscheidend? Mehr als nur ein bisschen markieren.
Das ist ein exzellenter Punkt. Die Bedeutung wird leicht unterschätzt. Es ist viel mehr als nur passives Markieren. Diese ersten drei Schritte sind eine entscheidende Trias zur Orientierung und Fokussierung.
Okay.
Das schnelle erste Lesen, Schritt 1, gibt dir den groben Überblick. Wer ist beteiligt? Was ist die Story? Das präzise Lesen der Frage, Schritt 2, ist, wie du sagst, kritisch. Nichts ist ärgerlicher, als eine gute Lösung zu schreiben, die aber an der Frage vorbeigeht.
Oh ja.
Das passiert leider oft. Und Schritt 3, das analytische Unterstreichen, das ist dann der erste aktive Filterprozess. Du zerlegst den oft ja erzählerisch ausgeschmückten Sachverhalt und ziehst gezielt die juristisch relevanten Fakten raus.
Was wären das zum Beispiel?
Naja, Daten, Orte, Handlungen, Willenserklärungen, Kausalverläufe, alles, was später für die juristische Prüfung wichtig sein könnte. Denk dran, der Sachverhalt in der Klausur ist normalerweise fix, den darfst du nicht verändern.
Stimmt.
Diese markierten Fakten sind deine Bausteine, das Beweismaterial für die Subsumption später. Es verhindert, dass du wichtige Details übersiehst oder dich in Nebensächlichkeiten verlierst. Oder ganz wichtig, dass du Sachen hinzudichtest, die gar nicht dastehen. Du schaffst dir damit eine verlässliche Arbeitsgrundlage. Das ist quasi die Vorbereitung deines Rohmaterials für die Argumentation. Ohne sauberes Rohmaterial
kann das Endprodukt nicht überzeugen. Verstanden, ein bewusster Selektions- und Strukturierungsprozess also, schon ganz früh. Sehr aufschlussreich.
Genau.
Dann kommt Schritt 4 im Leitfaden. Man soll sich ein Schaubild oder eine Skizze machen zur Visualisierung des Kernproblems. Oft nach dem Muster, wer will was von wem woraus?
Ja, die berühmte Anspruchsskizze.
Das klingt intuitiv hilfreich, gerade bei komplizierteren Fällen. Wie genau unterstützt so eine Skizze den Denkprozess? Und was macht eine gute Skizze aus?
Also der Wert dieser Visualisierung kann kaum überschätzt werden. Besonders bei Mehrpersonenverhältnissen oder wenn verschiedene Ansprüche parallel geprüft werden müssen.
Mhm.
So eine Skizze, oft ganz simpel mit Pfeilen zwischen den Leuten und Stichworten zu Ansprüchen oder Paragraphen, die schafft blitzschnell Klarheit. Sie übersetzt den abstrakten, oft dichten Text in eine, ja, räumliche, greifbare Struktur. Wer hat mit wem einen Vertrag? Wer hat wem geschadet? Wer könnte was fordern? Zahlung, Herausgabe, Schadensersatz. Auf welcher Basis vielleicht? Schedal.
Okay.
Eine gute Skizze ist dabei nicht überladen. Sie fokussiert auf die wesentlichen Beziehungen und die potenziellen Anspruchsrichtungen, die sich eben aus der Fallfrage ergeben. Sie hilft, den Überblick zu behalten, die relevanten Normen schneller zu finden und dient als eine Art Landkarte während der ganzen Ausarbeitung.
Das entlastet sicher das Arbeitsgedächtnis.
Enorm, weil man nicht ständig alle Beziehungen im Kopf behalten muss. Die Stoßrichtung der Lösung wird klarer. Also ein kleiner Zeitinvest für die Skizze spart oft viel Zeit und Verwirrung später, ich würde sagen. Gibt eigentlich keinen Fall, bei dem so eine Skizze schadet.
Das ist ein starkes Plädoyer für die Visualisierung. Und der letzte Schritt, Schritt 5, ist dann laut Material folgerichtig, den Fall lösen. Anhand des entwickelten Prüfungsschemas und mit dem Gesetzestext.
Genau, das ist dann die eigentliche juristische Feinarbeit.
Und die bringt uns direkt zum nächsten großen Abschnitt im Leitfaden, dem spezifischen Stil und der Methode, wie juristische Gutachten aufgebaut sind.
Richtig, der Gutachtenstil.
Genau, der Leitfaden widmet dem ja einen eigenen Abschnitt. Allgemeines zum Lösen juristischer Fragestellungen. Da steht dieser zentrale Satz. Juristische Gutachten werden im sogenannten Subsumptionsstil und im Konjunktiv verfasst.
Mhm.
Subsumption klingt erstmal technisch. Du hattest vorhin diese Analogie vom Checklistenabgleich. Passt der konkrete Fall zur abstrakten Regel? Kannst du das noch etwas greifbarer machen? Was passiert da genau?
Ja, die Checklistenanalogie ist ein guter Einstieg. Der Gutachtenstil ist die Methode in Deutschland, um Fälle nachvollziehbar und überprüfbar zu lösen. In Ausbildung und Praxis, stell es dir als einen logischen Dreischritt vor im Grunde. Obersatz, Definition, Darstellung, Subsumption, Ergebnis.
Okay.
Man beginnt immer mit einer Hypothese, formuliert im Konjunktiv. Das ist der Obersatz. Zum Beispiel, A könnte einen Anspruch gegen B auf Schadensersatz gemäß § 823 Absatz 1 BGB haben. Der Konjunktiv signalisiert klar, das ist die Frage, die wir prüfen, das Ergebnis ist noch offen.
Verstehe.
Dann zerlegt man die relevante Rechtsnorm, hier § 823 Absatz 1 BGB, in ihre einzelnen Voraussetzungen, also die Tatbestandsmerkmale.
Was wären die hier?
Zum Beispiel Rechtsgutsverletzung, Handlung, Kausalität, Rechtswidrigkeit, Verschulden, Schaden. Und für jedes dieser Merkmale prüft man dann systematisch, was bedeutet das Merkmal abstrakt, also die Definition, und dann, das ist die eigentliche Subsumption, passen die Fakten aus dem Sachverhalt, die du ja vorher unterstrichen hast, unter diese abstrakte Definition?
Der Abgleich quasi.
Genau. Passt der konkrete Fall zur abstrakten Regel? Am Ende jedes Prüfungspunktes steht ein Zwischenergebnis und am Ende der ganzen Prüfung steht das Endergebnis zur Ausgangshypothese. Wenn wir das mit dem größeren Bild verbinden. Dieser Stil ist das Kernstück juristischer Methodik. Warum? Weil er zu einer maximal transparenten, logisch stringenten und schrittweisen Argumentation zwängt. Jeder einzelne Gedankenschritt wird offengelegt und begründet. Es geht eben nicht darum, intuitiv zu einem Ergebnis zu springen, sondern den Weg dorthin lückenlos darzulegen. Das ist seine Stärke, ein Werkzeug zur Denkdisziplin und zur Sicherung der Nachprüfbarkeit.
Sehr klar erklärt, der Gutachtenstil als Werkzeug zur Denkdisziplin. Das Material listet ja auch ganz konkrete Arbeitsschritte auf. Gehen wir die mal durch, das macht es vielleicht noch plastischer.
Gerne.
Erstens, die Hypothese bilden. Dein Beispiel, A könnte einen Anspruch gegen B haben.
Korrekt.
Zweitens, die Anspruchsgrundlage finden, also die spezifische Norm im Gesetz, die das stützen könnte. Sprich, Paragraph XY StGB wegen Diebstahls oder eben dein Paragraph 823 BGB.
Ja.
Drittens, das Prüfungsschema und den Gesetzesinhalt klären. Sprich, welche Voraussetzungen hat diese Norm? Man muss wissen, wonach man sucht.
Richtig, die Struktur der Norm verstehen.
Viertens, das Gesetz zitieren oder relevante Punkte herausschreiben. Das ist dann quasi das Definieren der abstrakten Regel.
Genau, die abstrakte Ebene.
Fünftens, prüfen, was im konkreten Fall passiert ist. Das ist dann die eigentliche Subsumption, der Abgleich von Sachverhalt und Tatbestandsmerkmalen, den du beschrieben hast. Der Fall wird unter die Regel sortiert.
Exakt, der Brückenschlag.
Sechstens, ein Zwischenergebnis formulieren. Für jedes Merkmal festhalten, erfüllt oder nicht erfüllt.
Wichtig für die Übersicht.
Und siebtens, das Endergebnis ziehen, bezogen auf die allererste Hypothese. Also die klare Antwort, hat A den Anspruch nun oder nicht? Besteht die Strafbarkeit oder nicht?
Exakt, das ist das Gerüst. Und es ist unglaublich hilfreich, sich dieses Gerüst immer wieder bewusst zu machen.
Mhm.
Vielleicht noch eine Vertiefung zu Schritt 4 und 5, weil da oft Unsicherheiten bestehen. Die Trennung ist essentiell.
Okay.
Bei Schritt 4 geht's rein um die abstrakte Ebene. Was sagt das Gesetz? Man definiert zum Beispiel, was eine fremde bewegliche Sache im Sinne des Diebstahls generell ist. Oder was grundsätzlich unter Verschulden nach § 276 BGB zu verstehen ist. Hier wird noch nicht auf den Fall eingegangen.
Ah, okay.
Erst bei Schritt 5 kommt der Brückenschlag zum konkreten Sachverhalt. Ist dieses Fahrrad, das Detektivfall mitgenommen hat, eine fremde, bewegliche Sache für ihn? Hat dieser Autofahrer die erforderliche Sorgfalt beachtet oder nicht? Hier findet der eigentliche Abgleich statt, die Subsumption. Da zieht man die vorher unterstrichenen Fakten heran.
Verstanden.
Und Schritt 7, das Endergebnis, muss immer explizit den Bogen zur Ausgangshypothese aus Schritt 1 schlagen. Nur wenn alle nötigen Tatbestandsmerkmale bejaht wurden, kann die Hypothese bestätigt werden. Fehlt auch nur eine Voraussetzung, ist sie zu verwerfen.
Das ist konsequent.
Warum ist diese formale Struktur im Recht so zentral? Das ist ja eine wichtige Frage. Sie dient fundamental der Objektivität, der Nachvollziehbarkeit, der Vergleichbarkeit von Entscheidungen. Im Idealfall soll jeder, der die Methode beherrscht, die Argumentation nachvollziehen, prüfen und gegebenenfalls kritisieren können. Es soll Willkür vermeiden, sicherstellen, dass ähnliche Fälle ähnlich entschieden werden.
Macht Sinn.
Klar, das kann im Einzelfall auch mal formalistisch wirken oder als umständlich empfunden werden. Aber der Zweck, Rechtsklarheit, Rechtssicherheit und letztlich Gerechtigkeit, der heiligt hier oft die Mittel. Es ist das Handwerkszeug für begründete und überprüfbare juristische Ergebnisse.
Das war jetzt wirklich eine sehr hilfreiche und gründliche Tour durch die Strategien aus deinem Leitfaden.
Freut mich, wenn's hilft.
Fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse nochmal zusammen. Der Schlüssel liegt wohl in einer Kombination aus systematischer Vorbereitung, also Alleinarbeit und Gruppenlernen nutzen, Austausch suchen und einer strukturierten Herangehensweise an den Fall selbst.
Genau.
Das heißt, erstmal Sachverhalt und Aufgabe präzise erfassen, relevante Fakten rausfiltern, markieren. Dann die Komplexität durch Visualisierung, also diese Skizze, greifbar machen.
Mhm.
Und schließlich die Lösung stringent im Gutachtenstil entwickeln. Klare Hypothese, systematische Prüfung im Subsumptionsziel und ein eindeutiges, nachvollziehbares Ergebnis.
Das ist der Kern.
Also was bedeutet das jetzt alles für dich als Hörer? Es zeigt einen sehr gangbaren Weg, wie du auch scheinbar unübersichtliche, komplexe Informationen, wie sie in Jurafällen halt vorkommen, strukturiert erfassen, analysieren und bearbeiten kannst. Es ist ja im Grunde ein universelles Handwerkszeug zur Problemlösung, das hier halt auf den juristischen Kontext angewendet wird.
Absolut. Es ist ein methodisches Rüstzeug. Und vielleicht noch ein abschließender Gedanke, der zwar über das reine Befolgen der Schritte hinausgeht, aber darauf aufbaut: Wirklich erfolgreiche Falllösung braucht mehr als nur das mechanische Abarbeiten eines Schemas.
Sondern?
Es lebt auch von präzisem Denken, einem extrem sorgfältigen, ja fast peniblen Umgang mit Sprache. Jedes Wort im Sachverhalt, in der Norm, kann entscheidend sein. Und es profitiert enorm vom Verständnis für den Zweck, die Ratio legis, hinter den Normen. Warum gibt es diese Regel überhaupt? Welches Interesse soll sie schützen? Welches Problem lösen? Wer dieses tiefere Verständnis entwickelt, dem fällt oft auch die Anwendung im konkreten Fall leichter, weil man die Norm nicht nur als abstrakten Text sieht, sondern ihren Sinn erfasst.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Und das führt zu einer letzten Überlegung für dich, die du vielleicht mitnehmen kannst. Wo könntest du diesen systematischen Ansatz also? Problem definieren, Infos sammeln, bewerten, strukturieren, analysieren, Schlussfolgerungen ziehen. Wo könntest du den auch außerhalb der juristischen Fallbearbeitung gut gebrauchen?
Mhm.
Denk mal drüber nach. Im weiteren Studium, bei komplexen Projekten im Beruf, vielleicht sogar bei wichtigen persönlichen Entscheidungen, die eine strukturierte Analyse erfordern. Die Fähigkeit, strukturiert zu denken und zu argumentieren, das ist eine Schlüsselkompetenz, die weit über das Jurastudium hinausreicht.
Ein sehr wertvoller Punkt zum Weiterdenken. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Vertiefung angekommen.
Ja.
Vielen Dank, dass du uns diese Einblicke in die Kunst der juristischen Falllösung ermöglicht hast.
Sehr gerne.
Wir hoffen, diese aufbereiteten Strategien aus deinem Material helfen dir ganz konkret weiter. Viel Erfolg beim Anwenden und Tüfteln.